Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane im Studio. Guten Tag. Und bis 18 Uhr mit Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Ab 18.10 Uhr erwarten Sie dann hier im Deutschlandfunk wie gewohnt die Themen aus der deutschen und internationalen Politik. Und das Thema des Tages in Politik und Wirtschaft ist sicher dieses. Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Blüm war der einzige Minister, der Bundeskanzler Helmut Kohl die ganzen 16 Jahre seiner Regierungszeit im Kabinett begleitete. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Blüm als leidenschaftlichen Politiker und Mitgestalter unseres Gemeinwesens, die selten zu finden waren und sind. Meine Kollegin Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion hat Norbert Blüm als Politiker erlebt. Frau Becker, auch gekannt?
Ja, ich konnte tatsächlich auch einmal zum Interview zu ihm nach Hause kommen. Schöner kleiner Altbau im Bonner Süden. Norbert Blüm war ja niemand, der Mauern um sich gebaut hat. Aber wenn zuweilen gesagt wird, er sei ein Kumpeltyp gewesen, ich weiß nicht, dazu war er zu empfindlich, zu verletzlich, zu intellektuell auch. Er war ja immerhin ein promovierter Philosoph, auch wenn er das gerne maskiert hat hinter lockerem Auftreten oder lockerer Sprache. Er war halt ein begeisterter Streiter, Debattierer, Diskutierer mit einem in der Politik eher seltenen Talent fürs Kabarettistische. Aber Kumpeltyp, ich denke eher nicht.
Er sei, heißt es auch jetzt in den Nachrufen, wahlweise das soziale Gewissen oder auch das soziale Feigenblatt der Union gewesen. Was stimmt denn?
Beides oder kann man auch sagen, keines von beidem. Richtig ist, Norbert Blüm sollte im Kabinett von Helmut Kohl die Brücke zu den Gewerkschaften bilden. Was aber dem frühen Norbert Blüm, dem der ersten Jahre nach 1982 gar nicht unbedingt gelang, er wollte das auch vielleicht gar nicht unbedingt. Da gab es ja einen Norbert Blüm, der die Gewerkschaften mit der Idee von der Lohnpause auf die Palme brachte oder mit dem Aussperrungsparagraphen 116. Oder er war ja zunächst auch fürs Gesundheitswesen zuständig mit einer Gesundheitsreform, die den Kassenpatienten die Taxifahrten auf Krankenschein wegnahm oder das Sterbegeld beschnitt. Also diesen Norbert Blüm, der für die Gewerkschaften und die SPD-Opposition in den frühen 80ern wirklich ein Feindbild war, den gab es auch.
Legendär ist sein Satz, die Rente ist sicher, plakatiert an eine Litfaßsäule in Bonn 1986 und ganz präzise stand da, denn eines ist sicher, die Rente. War der Satz, der mehr als alles andere mit Blüm verbunden ist, eher ein Fluch oder Segen?
Ich denke doch eher ein Fluch, weil dieser Satz an Blüm hängen geblieben ist, so als wäre er blind gewesen gegenüber dem demografischen Wandel, blind gegenüber den Herausforderungen, die von einer alternden Bevölkerung für das Rentensystem ausgehen. Das war Blüm aber überhaupt nicht. Es gab ja auch in seiner Amtszeit Rentenreformen, die das System sicherer machen sollten.
An wen oder was richtete sich denn dann dieser Satz?
Das richtete sich vor allem an die eigenen Reihen. In der Union gab es Kräfte, die das ganze System der gesetzlichen Rente über Bord werfen wollten. Und das war mit Norbert Blüm tatsächlich nicht zu machen. Und zwar aus tiefster Überzeugung. Ein System, in dem Junge für Alte zahlen, Starke für Schwache. Für Blüm war dieses System der gesetzlichen Rente genau das, was er als Anhänger der katholischen Soziallehre auch vertrat. Diese Grundpfeiler der Subsidiarität und Solidarität, dieser Blüm verwirklicht in diesem gesetzlichen Rentensystem und für dessen Bestand hat er wirklich gekämpft aus voller Überzeugung.
Als größter politischer Erfolg wird die Einführung einer gesetzlichen Pflegeversicherung gewertet, 1995. Das gilt als Blüms Verdienst.
Und das ist es auch. Es gab zu dieser Zeit beim Koalitionspartner FDP eine klare Präferenz für eine private Lösung, also für die Idee, das Ganze in die Hände der privaten Versicherungswirtschaft zu geben. Bei der Union gab es auch starke Freunde für die Idee, aber Blüm hat sich dann durchgesetzt und das hat bei aller Unzulänglichkeit, die dieser jüngste und fünfte Sozialversicherungszweig hat, das hat eben diesen enormen Schub gegeben dafür, dass wir jetzt diese Pflegemöglichkeiten zu Hause haben. Das ist alles ganz klar Norbert Blüms Verdienst.
Er war der Inbegriff eines Sozialpolitikers, aber Norbert Blüm war auch ein Kämpfer für Menschenrechte. Lassen wir das auch nicht zu kurz kommen.
Ja, unbedingt nicht, obwohl da kann ich ihm jetzt gar nicht gerecht werden, da wäre so viel zu sagen. Ich will aber, weil das wirklich herausragend war, diese Reise nach Chile erwähnen, 1987, zu einer Zeit also, als es noch überhaupt nicht politisch etabliert war, Menschenrechtsfragen anzusprechen, eher im Gegenteil. 1987, als Blüm in Chile dem Potentaten Pinochet ins Gesicht sagte, dieser sei ein Folterknecht und es dann gegen starke Widerstände in der Bonner Regierung doch gelungen war, politischen Gegnern des Pinochet-Regimes, die mit dem Tode bedroht waren, in Deutschland Asyl zu geben. Das ist eine der ganz großen Leistungen des Humanisten Norbert Blüm, der ja auch nach dem Ende seiner politischen Karriere nicht davon abließ, anzuklagen, wo immer er Ungerechtigkeiten sah und Verletzungen der Menschenrechte sah. oder dann im griechischen Idomeni auftauchte, wo er ja noch als 80-Jähriger im Flüchtlingslager kampierte, um auf die Zustände dort aufmerksam zu machen.
Sofern man das in Kürze sagen kann, was würden Sie sagen, hat ihn angetrieben?
Sein Humanismus, sein christlich geprägter Humanismus. Norbert Blüm hatte, so schien mir das, immer eine Mission. Er hatte, was in Zeiten von wucherndem Rechtspopulismus oft vermisst wird, immer eine Haltung, immer einen klaren Kompass.
Danke, Birgit Becker, mit Erinnerungen an Norbert Blüm. Die Corona-Pandemie sorgt für ökonomische Verwerfungen und auch viele Gradmesser für den Zustand der Wirtschaft sinken auf bisher ungekanntes Niveau. So auch der heute veröffentlichte IFO-Geschäftsklima-Index, der die Stimmung in deutschen Chefetagen misst. Und so ist diese Stimmung, dieses Klima ist so schlecht wie noch nie, seit es den Index gibt. Brigitte Scholtes.
Als, Zitat, katastrophal bezeichnet der Chef des Münchner IFO-Instituts die Stimmung in den deutschen Unternehmen. Und so stürzte der IFO-Geschäftsklima-Index im April auf das Rekordtief von 74,3 Punkte. 85,9 Punkte waren es noch im März gewesen. Und auch da war der vielbeachtete Index schon deutlich eingebrochen. Die Unternehmen blickten so pessimistisch wie noch nie auf die kommenden Monate.
Wir haben Probleme eigentlich in allen Branchen der Wirtschaft. Allerdings gibt es da schon Unterschiede. Im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie ist der Einbruch besonders stark,
sagte Fuest in der ARD. Die Corona-Krise treffe die Unternehmen mit voller Wucht. Eine schnelle Erholung ist also nicht in Sicht, meint auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Wir haben einen Absturz innerhalb von 2 Monaten, den wir vorher so noch nicht gesehen haben. Wir denken, dass es ab Mai wieder aufwärts geht. Aber wir glauben, dass es 2 Jahre dauern wird, bis die Wirtschaftsleistung wieder den Stand von, sagen wir mal, Januar erreicht haben wird.
Auch die Prognosen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung deuten in eine ähnliche Richtung. Das IAB rechnet mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 8,4% in diesem Jahr. Das wäre die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte, glaubt IAB-Forscher Enzo Weber. Er rechnet mit mehr als 3 Millionen Arbeitslosen in den nächsten Monaten. Im Jahresschnitt werde die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,5 Millionen steigen.
Insgesamt ist der Arbeitsmarkt eigentlich robust und das hilft uns jetzt. Derselbe Schock vor 15 Jahren, der hätte den Arbeitsmarkt ins Bodenlose stürzen lassen. Aber jetzt steigen die Kurzarbeiterzahlen viel mehr als die Arbeitslosenzahlen. Und das zeigt schon, die Betriebe wollen wirklich in großem Umfang ihre Leute auch halten.
Die Maßnahmen der Regierung seien gut, sagt Weber. Das aber werde die Wirtschaft nicht aus der Krise bringen. Deshalb plädiert er für einen Rettungsschirm bei Neueinstellungen. Der könnte so aussehen, dass man bei neuen Jobs vorübergehend auf die Sozialbeiträge verzichte. Die sollten dann aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.
Er würde genau da ansetzen, wo der Arbeitsmarkt funktioniert. Nämlich wo Menschen in Jobs gebracht werden. Und das ist extrem effektiv angelegtes Geld. Daneben müssen wir auch darauf achten, dass wir möglichst früh jetzt wieder intensiv in die Qualifizierung investieren. Denn wir haben in Deutschland oft gesehen, wenn Arbeitsplätze in der Rezession erstmal weg waren, dann kann sich die Arbeitslosigkeit über die Zeit verfestigen. Wenn nämlich der strukturelle und technologische Wandel dann über die Arbeitslosen hinweggeht, die Qualifikationen veralten, dann bleiben die Menschen da drin hängen. Das wäre im Moment das schlechteste Szenario.
Auch das IAB will aber nicht ausschließen, dass die aktuelle Krise sich zu einer globalen, systemischen Krise auswachsen könnte, mit entsprechend lang anhaltenden Schäden in der Real- und Finanzwirtschaft.
Brigitte Scholtes über schlechte Stimmung in deutschen Chefetagen und schlechten Vorzeichen für den Arbeitsmarkt. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate. Mit welcher Stimmung gehen die Anlegerinnen und Anleger aus dieser Woche?
Da ist man vorsichtig auf beiden Seiten des Atlantiks. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones notiert zwar jetzt heute im Moment mit einem kleinen Minus von 0,25%, aber über die Woche hat er bisher rund 3% verloren. Und der deutsche Aktienindex DAX, der büßt heute 1,5% ein auf 10.336 Punkte. Über die Woche ist das dann ein Minus von 2,5% für den DAX.
Auch der Ölmarkt hat eine turbulente Woche hinter sich. Beruhigt sich die Lage?
Die Lage beruhigt sich da so ein bisschen. Der Preis für die Nordseesorte Brent und die wichtige amerikanische Sorte WTI, die legt so ein bisschen zu. Die Preise bewegen sich da aber dennoch nur bei durchschnittlich gerade mal grob $20. Und weil ja eben die Nachfrage wegen der Corona-Krise erstmal niedrig bleiben dürfte, werden sich die Ölpreise wohl Experten zufolge auch erstmal eher in diesem Bereich von gut $20 bewegen. Und einige Börsenhändler und Broker übrigens, die verbieten nun manchen Kunden sogar bestimmte Ölspekulationen und verlangen höhere Sicherheiten, die hinterlegt werden müssen.
Der niedrige Ölpreis hilft der Lufthansa auch nicht mehr, denn sie darf oder kann kaum noch fliegen. Es zeichnen sich Staatshilfen ab. Wie bewerten Anlegerinnen und Anleger die Lage?
Ja, das ist für die Aktie der Lufthansa deutlich nach unten gegangen, im Laufe des Tages sogar tiefer nach unten, auf schließlich dann ein Minus von 8,5%. Mancher fürchtet vielleicht auch eine Staatsbeteiligung. Das könnte den Gewinn je Aktie verwässern. Unter anderem ist da aus Finanzkreisen auch zu hören, Staatshilfe müsse bitter schmecken. Und Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der rechnet zum Beispiel auch mit einem Abbau von 10.000 Jobs wegen der Corona-Krise, hat er in einer internen Botschaft an die Mitarbeiter geäußert, die die Nachrichtenagentur dpa zitiert.
Auch die Deutsche Bank verliert massiv. Warum?
Ja, die Anteilsscheine der Deutschen Bank, die büßen 6,5% ein. Die Papiere der Commerzbank verlieren 4%. Unter anderem hat die Ratingagentur Standard & Poor's wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise bei der Commerzbank oder der Deutschen Bank den Daumen gesenkt, weil es einfach erhebliche Risiken gibt, dass eben sich die Konjunktur erst später erholt und sich dann die Lage auch noch verschärfen wird.
Und dann noch kurz
auch für die Autobauer-Aktien ist es heute nach unten gegangen, um durchschnittlich 3%.
Dankeschön, Jan Plate, unseren Börsenreporter. Wir bleiben bei den Folgen der Corona-Pandemie. Die Automärkte weltweit sind zuletzt eingebrochen, angefangen im größten Markt China. Gestern hat der Daimler-Konzern als erster deutscher Autobauer einen Einblick gegeben, was das für die Finanzen heißt. Im ersten Quartal brach der Gewinn ersten Berechnungen zufolge um fast 80% ein, verglichen mit dem Vorjahr. Seit dieser Woche laufen die Bänder in einigen deutschen Werken wieder. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Markus Schäfer sprechen. Er ist Daimler-Vorstand und leitet bei der Automarke Mercedes-Benz das operative Geschäft. Das heißt, er ist zuständig für die Produktion. Und meine erste Frage an ihn war, wie wichtig ist vor dem Hintergrund der Quartalszahlen, dass die Werke in dieser Woche wieder angelaufen sind?
Ja, wir haben bewegte und bewegende Zeiten hinter uns in den letzten 4 Wochen, im wahrsten Sinne des Wortes, die uns wirklich Tag und Nacht, würde ich sagen, beschäftigt hat. Umso wichtiger war der Start in Deutschland, zumindest der Produktion, für die Mitarbeiter, die mit dem Unternehmen extrem eng verbunden sind. Bei Mercedes kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, die Zeit gut durchgehalten haben. Wir haben engsten Kontakt gehabt in den letzten Wochen mit den Mitarbeitern in Homeoffice, in Urlaub. Und jeder hat drauf gebrannt, dass es wieder losgeht.
Ist es auch wichtig für Ihren Cashflow?
Ja, zunächst mal für den Cashflow ist wichtig am Ende, dass der Absatz funktioniert und das ist elementar. Die Produktion ist natürlich wichtig, aber die Produktion kommt natürlich dann, wenn der Absatz da ist.
Sie haben ja bis jetzt offiziell zum Thema Nachfrage, Anreize sich sehr knapp verhalten, im Gegensatz zumindest auch zur Konkurrenz aus Wolfsburg. Befürworten Sie staatliche Zuschüsse für Autokäufe?
Ich denke, es gibt viele Mittel am Ende und Wege national. Wir müssen national denken, aber wir müssen auch immer europäisch denken, um den Kaufanreize zu schaffen. Und wir präferieren kein einzelnes Mittel, aber durchaus die Überlegungen dorthin, Kaufanreize für die Kunden zu schaffen in diesen Zeiten, das unterstützen wir.
Welcher Gestalt, das ist Ihnen aber egal?
Ja, auch aus Wettbewerbsgründen würde ich sagen, würden wir dort jetzt kein einzelnes Mittel präferieren. Aber ich sage mal, alles, was am Ende Vertrauen schafft für die Kunden und auch den Kaufanreiz stimuliert, würden wir begrüßen.
Schauen wir wieder auf die Produktion. An welchen wichtigen Stellen ruckeln die Abläufe da jetzt noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie?
Wir werden einen sehr verhaltenen Anlauf machen in den deutschen Werken. Natürlich haben wir hier auch die größten Werke und auch die höchste Anzahl der Mitarbeiter. Und da ist natürlich Sicherheit für die Mitarbeiter oberste Priorität. Zunächst mal, dort haben wir intensive Vorkehrungen getroffen in allen deutschen Werken. Zunächst mal wird es nur ein Teil der Mitarbeiter sein, die wir in Deutschland in der Produktion beschäftigen, in einer Größenordnung von etwa in den nächsten Tagen etwa 20.000 Mitarbeiter in der Produktion, die wir wieder in die Fabriken bringen. Wir werden nicht voll ausgelastet sein in den nächsten Tagen. Die Entwicklungsbereiche, die die Zukunftsprojekte vorbereiten, sind weitgehend wieder an Bord. Aber auch in den Werkstätten und in den Versuchsbereichen. Dort sind fast 10.000 Mitarbeiter in den nächsten Tagen wieder in den Entwicklungsbereichen unterwegs. Also ein sanfter Anlauf in Deutschland, ich sag mal von Berlin, Hamburg bis nach Stuttgart runter in über 10 deutschen Werken.
Und an welchen Stellen ist Ihre Lieferkette jetzt noch nicht wasserdicht?
Ja, die Lieferketten sind natürlich global und seit Fukushima, was ich auch miterleben durfte, haben wir umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um Lieferketten abzusichern. Wir haben Absicherungen getroffen durch die Nominierung mehrerer Lieferanten und auch von Backup-Lieferanten. All diese Mittel nutzen wir, um möglichst stabile Lieferketten zu haben. Und das haben wir. Was eine Herausforderung ist derzeit, ist ganz klar Europa. Und das sind nicht so die langen Lieferketten, wie man sich vielleicht vorstellt. China funktioniert hervorragend, Asien, Nordamerika funktioniert im Zulauf. Schwieriger ist es eher mit Europa. Und dann schauen wir nach Italien, wir schauen nach Spanien und wir schauen vor allen Dingen in diesen Tagen auch nach Frankreich. Mit dem Shutdown in Frankreich kommen die Lieferketten extrem unter Druck. Derzeit können wir das gestalten, aber in diesen Tagen, wie gesagt, der Anlauf funktioniert, die Teile sind da. Und wir werden die Lage aber weiterhin tagtäglich mit einer Taskforce, und die wird weiter bestehen bleiben, intensiv beobachten.
Bedeutet das im Zweifelsfall auch wegen Corona, Ihr Sparprogramm vorzuziehen?
Natürlich verändert sich mit Corona und den veränderten Rahmenbedingungen auch wirtschaftlich die Erlöse, die derzeit nicht stattfinden, und der weitere Druck, sage ich mal, erhöhen sich auch natürlich die Überlegungen, dort auf das zu reagieren, was wir momentan finanziell vorfinden. Und wir haben das Sparprogramm auch in der Corona-Zeit nicht ausgesetzt. Und wir arbeiten intensiv an dem Thema Effizienz weiter, an dem Thema Fixkosten weiter, all das, was wir ja prognostiziert haben. Es macht sicherlich in der Corona-Zeit und mit einem Rückgang des Absatzes derzeit, macht es das nicht einfacher. Das heißt, wir werden weiterhin intensiv an dem Thema Kosten, einer besseren Kostenposition arbeiten. Und das ist vielfältig. Das fängt bei den Materialkosten an und das geht über Personalfixkosten, über alle Kostenarten dieses Unternehmens weiter. Und das ist das Fitnessprogramm, was wir brauchen für dieses Unternehmen und an dem wir in keiner Weise nachlassen können und mit Hochdruck weiterarbeiten müssen.
Sagt der Daimler-Vorstand Markus Schäfer zu den Folgen der Corona-Pandemie für sein Unternehmen und den Wiederanlauf der Produktion. Genau dieser Hochlauf der Fertigung ist laut IG Metall in zahlreichen Unternehmen dadurch gefährdet, dass Eltern ihre Kinder betreuen müssen. Auch für die Eltern ein Problem, denn Entschädigungen für den Verdienstausfall laufen bald aus. Frank Kapellan berichtet.
Die Zeit drängt, meint Elke Hanak, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Denn tatsächlich kann derzeit kein Mensch voraussagen, wann die Kitas in Deutschland wieder öffnen werden. Nach wie vor können viele Eltern nicht zur Arbeit, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Der Staat hilft, übrigens auch bei Grundschulkindern bis zu einem Alter von 12 Jahren, über eine Verdienstausfallentschädigung. 67% des monatlichen Nettoeinkommens, maximal 2016 Euro, werden übernommen, aber
die laufen jetzt Mitte Mai aus, denn der Verdienstausfall, die Entschädigung, ist nur für maximal 6 Wochen geplant.
Wohl auch deshalb drängt Familienministerin Franziska Giffey darauf, Kita-Öffnungen ins Auge zu fassen. Die Sozialdemokratin hatte früh den Empfehlungen von Wissenschaftlern der Leopoldina widersprochen, die Tagesstätten bis zum August nicht wieder zu öffnen. Auch Giffey glaubt allerdings nicht daran, dass eine Betreuung schon in Kürze wieder gewährleistet werden könnte.
Es geht jetzt natürlich auch darum, was ist mit Lohnausfallzahlungen, wenn eben die Kitas weiter geschlossen sind. Da muss darüber gesprochen werden, wie eine Lohnausfallzahlung weiter gewährt wird. Das machen wir zusammen mit dem Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil und dem Finanzminister.
Die Grünen machten im Bundestag mit einem eigenen Antrag Druck. Sie fordern ein sogenanntes Corona-Elterngeld. Vollzeit-Berufstätigkeit und Vollzeit-Kinderbetreuung parallel ist über einen längeren Zeitraum nicht leistbar, meint Familienexpertin Katja Dörner. Im Homeoffice stoßen viele Beschäftigte längst an ihre Grenzen. Zuallererst Alleinerziehende, betont die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Homeoffice und Kinderbetreuung, das kann man mal ein paar Tage machen. Aber das kann man auf keinen Fall mittelfristig und langfristig machen. Und deshalb brauchen Eltern den Rechtsanspruch darauf, ihre Arbeitszeit reduzieren zu können und dafür einen Lohnersatz zu bekommen.
Dieser Anspruch geht nach Vorstellung der Grünen sehr weit. So soll der Nachweis über eine andere Betreuungsmöglichkeit wegfallen. Homeoffice eines Elternteiles gilt nicht zwingend als Option. Schon jetzt fürchtet DGB-Vize Elke Hanak, dass gerade durch die Corona-Krise die alte Aufgabenverteilung zwischen Vater und Mutter wieder verfestigt wird.
Die Mütter bleiben zu Hause und kümmern sich um Betreuung und Homeschooling für die Kinder. Damit verfestigt sich natürlich diese klassische Verteilung, die wir nicht mehr wollen.
Nach einer Studie des DIW sind es unabhängig von der Epidemie schon jetzt fast immer die Mütter, die einspringen, wenn die Kinder wegen Krankheit nicht in die Kita gehen können. Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kann der Idee eines Corona-Elterngeldes auch aus diesem Grunde einiges abgewinnen. Seiner Ansicht nach sollte es an die Bedingung geknüpft werden, dass beide Elternteile die Arbeitszeit reduzieren, um auszuschließen, dass die Betreuung allein auf die Mütter abgewälzt wird. Zumindest wurde die Notfallbetreuung in den Kitas inzwischen in vielen Bundesländern ausgeweitet. Alleinerziehende haben meist generell Anspruch, unabhängig davon, ob sie in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten. Bei Paaren muss nur ein Elternteil, etwa in der Pflege oder im Einzelhandel, beschäftigt sein.
Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Etwa jedes fünfte Smartphone weltweit ist ein iPhone des Herstellers Apple. Standardmäßig installiert ist eine E-Mail-App, mit der man auf Mailkonten verschiedener Anbieter zugreifen kann. Jetzt empfiehlt eine Bundesbehörde, diese App im Zweifel erst einmal zu löschen. Grund ist eine Sicherheitslücke. Stefan Römermann mit Einzelheiten.
Ausgerechnet die von Apple selbst auf allen iPhones und iPads vorinstallierte E-Mail-App enthält offenbar gleich mehrere schwere Sicherheitslücken. So ernst, dass das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, gestern eine dringende Warnung herausgeschickt hat und vor dem Einsatz der App warnt. Während bei bisher gängigen Cyberangriffen meist Dateianhänge verschickt wurden, die das Opfer dann durch Antippen selbst geöffnet hat, reicht jetzt schon der Empfang einer manipulierten E-Mail. Besonders schwerwiegend sei die Lücke in der aktuellsten Version des iPhone-Betriebssystems iOS 13, sagt BSI-Präsident Arne Schönbohm.
Dort muss man noch nicht einmal eine Mail öffnen und lesen, sondern einfach nur, wenn man eine Mail bekommt, ist diese schon ausnutzbar. Und ansonsten bei den etwas älteren Geräten, die also noch iOS 6 bis 12 entsprechend drauf haben. Dort ist es aber etwas anders gelagert, da muss man die Mail dann auch öffnen.
Angreifer können danach sämtliche Mails lesen, verändern oder löschen. Genutzt wurden diese Schwachstellen zumindest bisher aber nicht für breite Cyberangriffe auf Verbraucher, sondern eher für das gezielte Ausspähen von einzelnen Personen. Das berichtet jedenfalls die amerikanische IT-Sicherheitsfirma ZecOps. Sie habe entsprechende Hinweise auf den Geräten von Managern und Journalisten in Nordamerika, Europa und Asien gefunden. Und auch, wie es in dem Text weiter heißt, bei einem VIP from Germany, ohne konkrete Angaben, welche prominente oder wichtige Person aus Deutschland damit wohl gemeint sein mag. BSI-Präsident Arne Schönbohm sieht hier auch eine besondere Gefahr für gezielte Angriffe.
Dadurch, dass Apple natürlich auch sehr beliebt in Deutschland ist, gerade auch bei den hochpreisigen Geräten ja sehr stark vertreten ist und damit natürlich auch eine Vielzahl von VIPs, die das nutzen, haben uns besonders veranlasst gesehen, hier auch eine Warnung entsprechend auszusprechen.
Apple versucht, die Nutzer zu beruhigen und erklärte, die Schwachstellen seien kein unmittelbares Risiko für die Nutzer, zumal für eine erfolgreiche Attacke noch weitere Sicherheitslücken ausgenutzt werden müssten. Behoben werden soll das Problem mit dem nächsten Update für das Betriebssystem. Das BSI empfiehlt iPhone- und iPad-Besitzern trotzdem Vorsichtsmaßnahmen.
Wir raten zunächst einmal, dass sie die automatische Synchronisation der Mails letzten Endes stoppen. Sie können ja auch über den Webbrowser oder andere Punkte auf Ihren Geräten Mails abrufen, dann ist man davon erstmal nicht betroffen.
Die Synchronisation der Mails lässt sich einfach in den Einstellungen der Mail-App deaktivieren. Im Zweifelsfall kann man die App auch einfach vorübergehend löschen und die Mails stattdessen vorläufig im Browser abrufen.
Stefan Römermann zu einer Sicherheitslücke bei iPhones und iPads. Deutschlandfunk, der Abend. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit tagesaktuellen Berichten. Bis gleich.